NDR Info. Themen des Tages.
Es ist Licht! Ist das geil!
Das ist super. Ein Tag früher als geplant. Wunderbar. Besser geht nicht.
Das ist einfach die Meldung, auf die wir gewartet haben.
Es ist nicht zu früh. Es ist wirklich ganz schön kalt. Also die Nächte, danke schön. Brauch nicht noch mehr.
Ich bin sehr froh, aber ich bin etwas verhalten. Ich freue mich erst, wenn die Heizung warm wird.
Jetzt ging es also doch schneller. In Berlin gibt's wieder Strom. Das ist eins der Themen in der kommenden halben Stunde. Außerdem, die USA haben einen weiteren Öltanker beschlagnahmt. Dieses Mal aber im Nordatlantik. Und das Schiff soll unter russischer Flagge gefahren sein. Was dazu bekannt ist, gleich. Wir fragen, welche Rolle kann die Bundeswehr bei der Sicherheit der Ukraine übernehmen? Und noch liegt ja der Schnee vom Wochenende in Norddeutschland. Vielerorts sind die Straßen und Gehwege inzwischen dick vereist. Dann kommt in den nächsten Tagen noch Neuschnee. Wer muss eigentlich wann was räumen? Wir starten in Berlin. Es waren kalte und dunkle Tage im Südwesten der Hauptstadt. Mehrere 10.000 Haushalte und fast 2.000 Unternehmen tagelang ohne Strom. Seitdem macht sich ganz Deutschland Gedanken, wie es um die eigene Versorgung steht. Wie gut man selbst vorbereitet wäre auf so einen Fall. Ursprünglich sollte erst morgen alles wieder ans Netz gehen können. Nun waren die Arbeiten deutlich schneller. Seit heute Nachmittag funktionieren, wir haben es gerade gehört, Licht, Heizungen und Internet also wieder. Bleibt die Frage nach den Tätern und natürlich auch ein erstes Resümee zu ziehen. Dazu unser Reporterkollege Thorsten Gabriel in Berlin. Es hat heute auch wieder eine Pressekonferenz gegeben mit dem regierenden Bürgermeister Wegner und Wirtschaftssenatorin Giffey. Wieso ging es denn jetzt eigentlich deutlich schneller?
Na, ich würde sagen, zum einen hing das mit einer guten Kommunikation zusammen. Wenn man am Anfang ein möglichst konservatives Fertigstellungsdatum nennt, dann sieht man natürlich besser aus, wenn man früher fertig wird, als wenn es andersrum der Fall ist und man sagt, man ist schneller fertig und dann klappt es eben doch nicht so. Das war auf der einen Seite der Fall und auf der anderen Seite hat man an zwei Optionen gearbeitet. Also auf der einen Seite wirklich sozusagen die Kabel, die zerstört worden sind, wieder hinzukriegen. Auf der anderen Seite noch in der Erde zu versuchen, eine zweite Lösung hinzukriegen, und am Ende war es dann doch das Oberirdische direkt am Tatort, wenn man so will, das dazu geführt hat, dass man ein stabiles Provisorium hinbekommen hat, so will ich es mal sagen. Der Strom läuft seit etwa 14 Uhr. Das heißt, naja, man sollte vielleicht jetzt noch ein bisschen vorsichtig sein und immer damit rechnen, dass es auch zwischendurch nochmal zu Schwierigkeiten kommen könnte.
Heißt auch, man muss den eventuell nochmal kurz kappen, um es dann wirklich wieder in Ordnung zu bringen.
Das könnte unter anderem sein. Also es werden immer noch Regionen auch mit Notstromaggregaten betrieben, solange wie eine zweite Baustelle in Betrieb ist. Bei der wird es noch länger dauern, bis das dann auch dort so weit ist, dass man sagen kann, jetzt steht man da auf guten, stabilen Füßen. Und auch diese Umschaltungen werden vielleicht nicht ganz reibungslos verlaufen. All das muss man einrechnen. Vor allen Dingen muss man damit rechnen, es ist bitterkalt in Berlin wie auch andernorts in der Republik. Und die Heizungen sind jetzt erstmal für 4 Tage ausgefallen gewesen. Die müssen möglicherweise neu justiert werden. Also bis ein geregeltes Leben wieder für diejenigen, die davon betroffen waren, möglich ist, wird noch Zeit vergehen.
Und wie stellt man sich die Situation in den Stadtteilen vor? Sind da jetzt wirklich alle zeitgleich wieder zurückgekehrt oder war das eher ein peu à peu nach und nach?
Also wenn man sich ein bisschen umgehört hat, dann hat man vor allen Dingen Erleichterung natürlich gemerkt bei vielen, dass es eben jetzt doch so schnell gegangen ist. Auch ein bisschen Erschöpfung. Man muss wissen, da wohnen eben auch in den Einfamilienhäusern auch viele, die auch ein bisschen älter schon sind, für die das nicht ganz so einfach war. Viele konnten unterkommen bei Familienangehörigen anderswo in der Stadt, andere in Hotels, die bereitgestellt wurden, andere in Notunterkünften. Trotz allem, also erstmal wieder ins eigene Heim zurückkehren, ist sicherlich was. Aber nun zu gucken, was hat denn auch möglicherweise alles überlebt, wo sind Schäden entstanden? Das alles wird natürlich jetzt noch Zeit brauchen.
Und offenbar haben manche versucht, die Gunst der Stunde zu nutzen. Es soll versucht worden sein, einen Geldautomaten zu sprengen in dieser Gegend.
Ja, es gab vereinzelt Meldungen auch über Einbrüche. Die meisten davon sind allerdings vereitelt worden, weil die Polizei einfach mit massiver Präsenz auch in den Nachtstunden dort war. Sie hat auch die Bundespolizei zur Verstärkung geholt. Insofern ist es im Großen und Ganzen, muss man sagen, ruhig geblieben. Und für viele dürfte das sehr glimpflich abgegangen sein. Also man hat jetzt nicht eine höhere Einbruchsrate als vorher, sondern eher weniger, sondern mehr versuchte Einbrüche.
Es gibt jetzt also wieder Strom, das zählt für die Menschen wahrscheinlich am meisten. Und dennoch, wie fällt denn eine erste Krisenbilanz aus? Weil es hat ja durchaus gehakt.
Ja, es hat gehakt. Also man muss sagen, es ist eine Bilanz wirklich mit Licht und Schatten. Also es gab Dinge, die gut funktioniert haben, durchaus auch, was die Hilfsangebote angeht, durchaus auch, was das Einrichten von Unterkünften anging. Es gab andere Punkte, da hat man auch gehört, da hat es ein bisschen gerappelt bei der Frage, wie schnell holt man sich externe Verstärkung mit dazu. Das alles wird jetzt aufgearbeitet werden, auch nochmal geguckt werden, wo muss man besser hinschauen, wo braucht man auch möglicherweise frühzeitiger zum Beispiel Hilfe des Bundes. Als Bundeshauptstadt steht man eben bei solchen Katastrophen auch besonders im Fokus. Aber es wird natürlich jetzt auch nochmal genau hingeschaut an den neuralgischen Punkten der kritischen Infrastruktur. Muss die noch besser geschützt werden? Das meiste, im Stromnetz zum Beispiel, liegt unter der Erde. Das ist unproblematisch. Aber es gibt eben ein paar neuralgische Punkte und die sind eben gefährlich und die sollen in Zukunft auch noch genau und besser beobachtet werden.
Gerade ja auch mit Blick auf mögliche weitere Ausfälle bzw. Angriffe. Man ist sich ja sehr sicher, dass es sich um eine Attacke gehandelt hat. Wie steht es denn um die Tätersuche?
Wir wissen ja, es gibt ein Bekennerschreiben der Vulkan-Gruppierungen, die schon in der Vergangenheit öfter mit solchen Anschlägen aufgefallen sind. Das wird erstmal auch als authentisch eingestuft, das Bekennerschreiben, was da aufgetaucht ist. Was ausgeschlossen wird, ist, dass da möglicherweise auch russische Aktivitäten dahinter stehen. Aber ansonsten sieht es sehr dünn aus. Der Generalbundesanwalt hat jetzt die Ermittlungen an sich gezogen. Das heißt, auch die ganze Kommunikation, die ganze Ermittlungsverantwortung liegt nun dort. Und man muss einfach schlichtweg abwarten, ob dann mehr ans Tageslicht kommt.
Informationen aus Berlin von unserem Kollegen Thorsten Gabriel. Wichtigste Botschaft aber, der Strom ist wieder da. Jetzt kommen wir zu einer erstmal echt schräg klingenden Geschichte, die aber vielleicht noch größere Ausmaße annimmt. Das müssen wir noch absehen, denn US-Streitkräfte haben nach eigenen Angaben heute einen Tanker im Atlantik beschlagnahmt. Das Schiff mit dem Namen Marinera soll zur Schattenflotte gehören und fährt unter russischer Flagge. Zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Beschlagnahmung war das Schiff zwischen Schottland und Island unterwegs und wurde offenbar auch von russischen Militärschiffen begleitet. Zur Einordnung des Falls habe ich mit Benedikt Strunz aus der NDR-Investigation gesprochen und ihn gefragt, was ist denn bisher überhaupt über diesen Tanker bekannt?
Die Marinera soll zur sogenannten Schattenflotte gehören. Das heißt, verschiedene Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass dieser Tanker sanktioniertes Öl transportiert. Es ist ein sehr altes Schiff, das lange Zeit mit der Flagge eines Billigstaates unterwegs war. Und wenn man sich einmal so die Schiffsbewegung der vergangenen Jahre anschaut, kann man sagen, auf dem Schiff wurde Öl aus dem Iran und auch aus Venezuela transportiert. Und darüber hinaus hat das Schiff auch häufiger die eigenen Positionsdaten verfälscht. Also das passt alles wirklich auch ins Bild der Schattenflotte.
Und wie kam es jetzt zu dieser mutmaßlichen Beschlagnahmung durch die US Army?
Die Marinera hat sich Mitte Dezember der Küste von Venezuela genähert. Die USA hatten zu diesem Zeitpunkt ja eine Seeblockade gegen Venezuela verhängt, um Ölexporte aus dem Land zu verhindern. Und die Crew der Marinera hat dann quasi über Nacht so einen Trick gemacht. Sie haben eine neue Flagge an das Schiff gemalt, nämlich die Flagge Russlands. Wahrscheinlich, um dieser Blockade zu entgehen. Und was dann passiert ist, ist ein Vorgang, der wirklich viele Fragen aufwirft. Die Marinera hat anschließend Kurs auf den Nordatlantik genommen, Richtung, sage ich mal so ganz grob, Nordrussland. Und wurde dabei von einem amerikanischen Kriegsschiff verfolgt. Gleichzeitig hat auch Russland offenbar ein U-Boot und mehrere andere Kriegsschiffe geschickt, um den Tanker zu eskortieren. Ja, und heute Nachmittag haben dann amerikanische Soldaten einen Helikopter geschickt, um das Schiff zu stoppen. Das Ganze ereignete sich übrigens zwischen Schottland und Island, und zwar auf hoher See.
Das klingt ja eigentlich wirklich mehr nach Filmstoff im besten Sinne und nach einer wirklich sehr gefährlichen Situation, oder?
Das klingt so, ja. Allerdings ist schwer einzuschätzen, wo sich zu dieser Zeitpunkt die amerikanischen und auch die russischen Schiffe befunden haben, ob die wirklich ja, quasi gegenüber lagen. In jedem Fall muss man aber sagen, dass das eine weitere Eskalation der USA darstellt. Denn nach geltendem Recht kann niemand ein Schiff, das sich auf hoher See befindet, einfach so beschlagnahmen, sei denn der Flaggenstaat erteilt dazu die Erlaubnis oder es geht eine akute Gefahr von dem Schiff aus. Beides war im Fall der Marinera aber offenbar nicht der Fall.
Und hast du dann eine Einschätzung, warum die Amerikaner da wochenlang dran geblieben sind und dieses Schiff jetzt beschlagnahmt haben?
Ja, das ist wirklich die große Frage in diesem Fall. Nach allen Informationen, die uns vorliegen, war die Marinera nicht mit Öl beladen, als sie Venezuela verlassen hat. Die naheliegendste Erklärung ist insofern, dass es hier schlichtweg um eine Demonstration der Stärke geht. Einmal gegenüber Venezuela, aber auch gegenüber Russland. Und zwar nach der Art, hört mal zu, wir haben jetzt die Kontrolle über Venezuela. Russland war ja lange Zeit Schutzmacht von Venezuela. Aber das ist bisher wirklich alles reine Spekulation. Die USA selbst haben heute eine Erklärung veröffentlicht, wonach wonach sie das Schiff aufgebracht hätten, weil es gegen amerikanische Sanktionen verstoßen habe. Wie gesagt, selbst wenn dies so wäre, ist diese heutige Aktion nicht vom internationalen Seerecht gedeckt. Übrigens, die USA haben ja heute am späten Nachmittag noch einmal bekannt gegeben, dass sie noch einen weiteren Öltanker beschlagnahmt haben, der zur Schattenflotte gehören soll, und zwar in der Karibik.
Soweit also erste Einschätzungen von Benedikt Strunz aus der NDR-Investigation. Moskau hat übrigens diese Aktion der USA inzwischen verurteilt als Rechtsbruch und befürchtet wird natürlich eine Eskalation zwischen Moskau und Washington. Dabei braucht es doch eigentlich dringend weitere Verhandlungen, gerade was die Ukraine angeht. Und das ist jetzt unser nächstes Thema. Wir schauen auf die Beratungen gestern in Paris. Die Koalition der Willigen hat sich ja auf verschiedene Sicherheitsgarantien geeinigt. Greifen wir die Beteiligung der deutschen Bundeswehr heraus im Rahmen einer multinationalen Truppe. Wenn der Krieg gegen die Ukraine beendet ist, dann braucht es ja auch eine Absicherung und eine Kontrolle. Bundeskanzler Merz stellte die Beteiligung der Bundeswehr in Aussicht, allerdings mit Einschränkungen, wie Markus Sambale berichtet.
Kanzler Merz hat gestern angekündigt, dass sich Deutschland daran beteiligen wird, und zwar mit Soldaten. So konkret hatte der Bundeskanzler das bisher noch nicht formuliert. Regierungssprecher Stefan Cornelius stellt heute klar, dass die Bundesregierung in ihrer Ukraine-Politik damit aber keinen neuen Kurs fährt.
Ich habe heute gelegentlich gelesen, es sei hier eine Kehrtwende vollzogen worden. Dem möchte ich widersprechen. Es ist keine Kehrtwende, sondern eine organische Fortentwicklung.
Organische Fortentwicklung soll heißen, im komplizierten und langwierigen Prozess der Verhandlungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs will die Bundesregierung Schritt für Schritt vorgehen. Das jüngste Signal des Kanzlers lautet, Deutschland könnte Bundeswehrsoldaten in ein NATO-Land schicken, das an die Ukraine grenzt, nicht aber in die Ukraine selbst. Anders als Großbritannien und Frankreich. Der CDU-Verteidigungspolitiker Thomas Röwekamp findet die deutsche Haltung sinnvoll.
Es geht nicht darum, jetzt miteinander in den Wettbewerb zu treten, wer wie viele Soldaten auf ukrainischem Boden stationiert, sondern es geht darum, Fähigkeiten zuzusagen, die die Ukraine in die Lage versetzen, sich gegen eine erneute russische Aggression verteidigen zu können.
So wäre auch eine Bundeswehrunterstützung von NATO-Territorium aus denkbar, indem man zum Beispiel den ukrainischen Luftraum oder Seewege im Schwarzen Meer überwachen könnte. Vom Koalitionspartner SPD kommt grundsätzliche Unterstützung für den Kurs des Bundeskanzlers. Mehrere SPD-Abgeordnete stellen aber gleichzeitig klar, solange die Rahmenbedingungen für einen Waffenstillstand nicht klar sind, will sich die SPD-Fraktion auch noch nicht positionieren, wie eine mögliche Bundeswehrmission aussehen könnte. Die Frage nach einem entsprechenden Mandat des Bundestags stelle sich erst dann, heißt es in der Erklärung der SPD-Abgeordneten. Deutliche Ablehnung kommt jetzt schon aus der AfD-Fraktion. Der parlamentarische Geschäftsführer Bernd Baumann sieht grundsätzlich andere am Zug.
Die Deutschen haben ja auch gar nicht die militärische Kompetenz bzw. das militärische Potenzial, das wirklich zu garantieren. Da sind die Franzosen und die Briten, das sind Atommächte und vor allem die USA gefragt, nicht wir.
Für die Linke käme allenfalls eine deutsche Beteiligung an einer neutralen UNO-Blauhelm-Mission in Frage. Die steht derzeit allerdings gar nicht zur Debatte. Dass NATO-Länder planen, der Ukraine Sicherheitsgarantien zu geben, das hält linken Parteichef Jan van Aken für gefährlich.
Dann haben wir ja sozusagen die NATO-Soldaten auf der Seite des einen Kriegsteilnehmers Ukraine gegen den anderen. Und das ist immer eine ganz schlechte Situation, das wissen wir aus vielen Kriegen. Denn braucht es quasi nur einen Funken, der das zum Explodieren bringt.
Wo auch immer sich die Parteien heute positionieren, weiterhin ist nicht klar, wie die Bedingungen für einen Waffenstillstand in der Ukraine aussehen werden und worauf sich Russland überhaupt einlässt.
Dazu jetzt auch Einschätzungen von Falko Drossmann, verteidigungspolitischer Sprecher der SPD. Ihn habe ich gefragt, welche Rolle die Bundeswehr spielen kann und wie wichtig ist, wo genau ihr Einsatz stattfindet.
Also das ist noch ganz andere Sachen sehr wichtig. Also unter wessen Führung wird denn dieser Einsatz überhaupt stattfinden? Wer ist eigentlich alles daran beteiligt? Also ist das eine UN-Geschichte? Ist das eine OSZE-Geschichte? NATO würde es ja wahrscheinlich nicht sein. Also das muss ja erstmal geklärt werden. Wie sind diese Soldatinnen und Soldaten in der Lage, sich auch zu verteidigen? Ist das Peace Enforcement oder ist es Peacekeeping? Also sollen die gegebenenfalls auch Frieden durchsetzen? Wie ist es denn eigentlich, wenn dann etwas passiert und wenn dann ein deutscher Soldat an einen russischen Soldaten gerät und es gibt ein Feuergefecht, sind wir dann im Krieg mit Russland? Also das sind alles Dinge, die müssen geklärt werden, und zwar schnell geklärt werden. Und die SPD wird sich dem nicht verschließen. Aber wir müssen schon sicher sein, was wir da tun. Der Bundeskanzler hatte natürlich die Aufgabe zu sagen, dass wir dabei sind. Alles andere wäre ja politisch vollkommen falsch gewesen und auch menschlich vollkommen falsch gewesen. Aber wie wir es machen, darüber muss jetzt noch gesprochen werden.
Und welchen Einsatz könnten Sie sich dann vorstellen oder vielleicht auch welche Größenordnung? Der französische Präsident Macron sprach von tausenden Soldaten. Wo sehen Sie da die deutsche Bundeswehr?
Also man darf ja nicht vergessen, wir haben ja mit 5000 Soldatinnen und Soldaten in Litauen uns als einzige schon engagiert und dort also das erste Mal für Deutschland eine so große Einheit dauerhaft dort stationiert. Das müssen wir natürlich mit einbedenken, weil es geht natürlich auch, und da wurde jahrelang drüber gesprochen, um den Schutz unseres Landes. Das darf man nicht gegeneinander aufwägen, aber wir müssen auch gucken, dass wir uns nicht überfordern mit unseren 171.000 Soldatinnen und Soldaten, die wir haben. Und dann ist auch die Frage, welchen Ausbildungsstand haben die denn? Ich kann ja niemanden dahin schicken, der gerade erst mal ein Jahr dabei ist und weiß, wo das böse Ende eines Gewehres ist. Sondern wir sprechen ja auch über Aufklärung, wir sprechen über komplexe Logistik, wir sprechen über komplexe Waffensysteme. Und das sind alles Fragen, die jetzt wirklich in den nächsten Wochen von der Regierung zu klären sind und uns dann vorzustellen sind. Aber eins kann ich Ihnen sagen, das macht sich niemand leicht, eine solche Entscheidung zu fällen.
Wobei, wenn Sie sagen, uns vorzustellen sind, der Verteidigungsminister Boris Pistorius ist ja auch ein Sozialdemokrat. Sind da die Wege vielleicht kürzer?
Also natürlich sind die Wege kürzer, weil die Sozialdemokratie einfach besser arbeitet. Aber wir haben einen ganzen Deutschen Bundestag und die müssen auch alle informiert werden über das, was da kommt. Das sagt unser Grundgesetz so und die müssen uns auch überzeugen. Alleine die Tatsache, dass Boris Pistorius Sozialdemokrat ist, hat ihm auch nicht jedes Mal geholfen, dass dann die ganze Sozialdemokratie bei ihm stand, viel schlimmer noch bei der Union. Da weiß man ja gar nicht, wie die abstimmen vorher. Das haben wir auch ein paar Mal erlebt. Also mal, gerade bei dem Thema Krieg und Frieden, gerade bei dem Thema Ukraine, bei einem weiteren Auslandseinsatz der Bundeswehr, da muss die Regierung uns schon Gutes vorlegen. Nochmal, die SPD wird sich nicht aus grundsätzlichen Erwägungen verschließen. Aber das muss auch schon ordentlich geplant werden.
Friedrich Merz will dem Bundestag erst einen Vorschlag machen, hat er gesagt, wenn es einen Waffenstillstand gibt. Jetzt haben Sie, Herr Drossmann, auch schon ein paar Mal so die Zeitachse betont und es gibt einiges zu klären. Ist das dann aber auch nicht zu spät? Also was, wenn es dann keine Zustimmung im Bundestag gäbe? Die Ukraine setzt ja dann auf Unterstützung, oder?
Also ich kann nicht für den ganzen Deutschen Bundestag sprechen. Ich kann vielleicht ein bisschen antizipieren, welche Fraktionen sich wie verhalten werden, auch ohne den Sachverhalt zu prüfen, auch ohne an die Menschen der Ukraine zu denken. Aber nochmal, es geht wirklich darum, wird das ein echter Friedenseinsatz? Was sagt dieser Waffenstillstand aus? Können wir diesem Waffenstillstand glauben? Das sind wirklich Fragen, die zu klären sind, bevor wir deutsche Soldaten dahin schicken. Aber das kann auch geklärt werden. Nur es ist kein Automatismus, dass wir deutsche Soldaten ins Ausland schicken.
Der BSW-Chef De Masio stellt in Frage, ob die Bundeswehr überhaupt über Kapazitäten und Fähigkeiten verfüge. So weit gehen Sie nicht.
Das ist halt die Frage. Also, es ist doch so: keine Armee in einem europäischen Land kann alles. Sondern wir haben Spezialfähigkeiten in den verschiedenen Armeen. Ja, und auch die Bundeswehr ist in vielen Bereichen ganz weit vorne mit dabei. Wer ist denn gerufen worden, als in Kopenhagen die Drohnen über den Flugplatz geflogen sind? Das war das Objektschutzregiment der Luftwaffe. Wer ist denn da Posten gegangen, als dasselbe passiert ist? Das Objektschutzregiment der Luftwaffe, weil sie am weitesten, am besten ausgebildet sind. Also insofern die Bundeswehr als Ganze, als unfähig zu bezeichnen, das wird der Bundeswehr nicht gerecht. Wir haben große Lücken, wir haben Dinge aufzuholen. Da sind wir ganz intensiv dabei seit 2 Jahren. Aber wir können durchaus Fähigkeiten dazugeben.
Bis deutsche Soldaten zur Friedenssicherung in der Ukraine oder für die Ukraine entsendet werden können, gilt es noch einiges zu klären, sagt Falko Drossmann, der verteidigungspolitische Sprecher der SPD. Und zu unserem letzten Thema. Bis zu 15 cm Neuschnee könnte es die nächsten Tage noch mal geben im Norden. Dazu legt wohl auch der Wind noch zu. Also kurz gesagt, es bleibt sehr winterlich. Vielerorts sind die Hauptstraßen inzwischen ganz eisfrei. Aber Nebenstraßen, Radwege, Gehsteige sind teilweise die reinsten Eisplatten, nachdem es zwischendurch auch wieder leicht angetaut hat. Und dann ist da ja noch die Frage, wer muss eigentlich wo räumen und wie schnell? Alena Lackmöller weiß Bescheid.
Wer muss Schnee räumen und streuen? Eigentlich ist das der Job der Gemeinden. Die wälzen das aber ganz gerne per Satzung an die Hauseigentümer ab und sagen, jeder ist für das Stück Gehweg zuständig, das an das eigene Grundstück grenzt. Damit ist die Kette aber noch nicht vorbei. Wer vermietet, der kann die Pflicht zum Räumen auf die eigenen Mieter übertragen. Das muss aber im Mietvertrag festgehalten werden, da reicht also ein Aushang im Flur nicht. Denn wenn dann doch jemand hinfällt und sich verletzt, dann können Schadensersatz und Schmerzensgeld auf einen zukommen, wenn man nicht geräumt hat. Deshalb muss immer klar sein, wer räumen und streuen muss.
Bis wann muss geräumt werden?
Auch das legen die Gemeinden in ihrer Satzung fest. Als Faustregel kann man sich merken, werktags zwischen 7 und 20 Uhr. Nicht vergessen, auch Samstag ist ein Werktag. An Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen geht es morgens oft etwas später los. Am besten einmal die kommunale Satzung prüfen, die findet man meistens unkompliziert im Internet.
Wie großflächig muss man freiräumen?
Auf dem Bürgersteig sollten zwei Leute bequem aneinander vorbeilaufen können. Das heißt, mindestens 1 Meter, im Idealfall sogar 1,50 Meter, damit das zum Beispiel auch mit einem Kinderwagen noch gut klappt. Das gilt für öffentliche Wege, auf Privatwegen, zum Beispiel die Einfahrt bis zum Briefkasten oder zur Mülltonne, da reichen auch 50 Zentimeter.
Was darf man benutzen, um Eisglätte zu beseitigen oder zu verhindern?
Zum Beispiel Sand, Split oder Granulat. Streusalz wird von vielen Kommunen verboten, weil es schädlich für die Umwelt ist und insbesondere Bäume und Pflanzen beschädigt. Wer Streusalz verwenden möchte, sollte deshalb vorher prüfen, ob die Gemeinde das erlaubt. Und wenn der Winter vorbei ist, sollte man auch dafür sorgen, Split und Granulat von den Gehwegen zu beseitigen.
Soweit der Überblick von Alina Lackmöller. Ja, und eigentlich ist das in Hamburg auch so, Streusalz verboten. Aber jetzt gibt es eine Ausnahme für 2 Wochen. Wie setzt man es richtig ein? Das kann uns Dennis Maibauer erklären. Er ist stellvertretender Leiter der Abteilung Reinigung bei der Stadtreinigung Hamburg. Bringt denn viel Salz noch was auf den dicken Eisschollen und Platten?
Also idealerweise räumt man vor oder versucht zumindest, diese dicken Eisplatten irgendwie noch etwas zu lösen. Also ich sage mal, zu Hause habe ich es zum Beispiel mit einer Schaufel gemacht. Das machen die Kollegen jetzt auch. Die sind jetzt fleißig dabei, um dann wieder auf den eigentlichen Grund, also auf den Gehweg zu kommen und dort dann das Salz aufzubringen. Weil wenn man das einfach jetzt auf die dicken Eisplatten raufstreut, also es hat einen Effekt, der ist klar erkennbar, aber natürlich bei den Temperaturen, die wir nachts haben, die teilweise jetzt bis zu -7, -8 Grad gehen werden, kann es auch dann passieren, dass dieses Salzwasser dann wieder überfriert und somit eine erneute Glätte entsteht. Was natürlich gar nicht geht, sollte man vielleicht eher ein Salz-Kies-Gemisch, also vielleicht etwas mit Split, was man jetzt schon immer streuen darf, dort aufzubringen, sodass der Untergrund antaut, aber man danach immer noch etwas Grip hat, sodass diese Rutschgefahr minimiert wird.
Jetzt, Herr Maibauer, ist es ja schon kurios. Eigentlich ist Streusalz in Hamburg verboten, natürlich auch aus Umweltgründen. Wir alle wissen, dass Salz durchaus auch die Straßenbäume angreift. Und jetzt tritt der Fall Glatteis ein und jetzt wird für 2 Wochen Streusalz erlaubt. Ist das logisch?
Also aus unserer Sicht ist es auf jeden Fall logisch, weil diese Schneemengen, die wir jetzt hier in Hamburg hatten, die hatten wir, glaube ich, zuletzt 2009, 2010 in der Menge. Und da muss man einfach sagen, egal was man jetzt macht, also wenn man jetzt einfach abstumpfende Mittel, also Kies, Sand oder auch Holzspäne aufbringt, am Ende des Tages schneit das alles immer über, somit hat es einfach keinen Effekt. Das heißt, man braucht irgendein tauendes Mittel, sodass dieser Untergrund immer wieder, ich sag mal, neuen Schnee aufnehmen kann, der dann nachschmilzt, sodass man auch wieder normal räumen kann. Also von daher, wir befürworten das auf jeden Fall, weil die Sicherheit der Hamburger BürgerInnen da auf jeden Fall im Fokus stehen muss. Und das ist etwas, wo wir sagen, für die 2 Wochen ist es auf jeden Fall sehr sinnvoll.
Jetzt sind ja in Großstädten wahrscheinlich noch vermehrt, in kleineren Orten, wo es nicht so viele Straßen gibt, ist man vielleicht schneller durch, aber trotzdem noch einige Nebenstraßen kaum geräumt oder auch gar nicht. Wie läuft eigentlich da eine Priorisierung? Also klar, erstmal Autobahn, Hauptstraßen und jetzt haben Sie aber auf Ihrem Lageplan doch noch Gebiete, wo Sie einfach es noch nicht geschafft haben?
Nein, also wir haben sämtliche Straßen, für die wir zuständig sind, die haben wir die letzten Tage und auch schon fast Wochen immer wieder gestreut. Die Nebenstraßen sind schlichtweg nicht in der Priorisierung der Stadtreinigung, weil Hamburg da einfach auch zu groß ist. Wir streuen Hauptstraßen und sogenannte Verbindungswege. Und der ÖPNV steht bei uns immer im Vordergrund. Das heißt, überall, wo mehrere Buslinien fahren, U-Bahn-Zugänge, S-Bahn und so weiter, dort streuen wir. Alles andere ist prioritär, wird nach hinten gesetzt.
Und die Arbeit hört ja für Sie auch nicht auf. Also wir warten ja drauf, dass der nächste Schnee kommt. Wie bereiten Sie sich jetzt vor?
Heute Mittag haben wir nochmal ein Krisenmeeting, aber wir haben uns nochmal zusammengesetzt, weil wir auch gerade jetzt natürlich auch eine neue Ausgangssituation haben, indem wir natürlich jetzt Geh- und Radwegen auch Salz streuen dürfen. Wir haben nochmal sämtliche Fahrzeugtechnik geprüft, sodass wir überall einsatzfähig sind. Wir haben Salz nachgeordert, was jetzt natürlich auch deutschlandweit ein knappes Gut ist. So, aber auch da sind wir gut aufgestellt. Also wir warten auf das Wetter und sind einsatzbereit.
Gelassen und gut vorbereitet. Dennis Maibauer war das. Er ist stellvertretender Leiter der Abteilung Reinigung bei der Stadtreinigung Hamburg. Soweit die Themen des Tages für diesen Mittwoch, den 7. Januar.